Hallo liebe Zuschauer, hallo Lino, hallo Yvonne, hallo Martha, hallo Wolfgang, begrüße euch alle zum Interview. Hallo.
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 Lino, dein erstes Interview, was wir mit dir hatten, ist noch gar nicht lange her. Und da habe ich dann als Überschrift gewählt, keiner da, dem etwas widerfährt oder der handelt. Ist es immer noch so?
Ja, es ist immer noch so. Die Frage suggeriert, dass es jemals irgendwie anders gewesen sein könnte. Und auch das ist nicht der Fall. Also es ist nicht nur seit irgendeinem bestimmten Punkt so, sondern dieser bestimmte scheinbare Punkt war letztlich der Moment, in dem gesehen wird oder wurde, dass es nie so war. Oh, ja.
Nie so heißt, dass vielleicht nur eine Illusion da war oder eine Vorstellung, dass da jemand ist, aber ohne irgendwelche Substanz, oder?
Ganz genau, dass da nie eine Person real existiert hat, wo es vielleicht vorher diese Annahme gab oder diese Illusion, wobei auch diese Worte natürlich nicht so hundertprozentig treffen, weil die Person, die das hört, macht daraus, okay, dann war da vielleicht kein Ich, aber dann war da doch eine Illusion. Aber Illusion ist ja eigentlich nur der Hinweis darauf, dass es eine Täuschung ist, also dass da nichts war im Prinzip. Ja.
Ja, darum, es gibt ja auch einen Lehrer, der sagt, immer nicht etwas war da. Also nichts mit Substanz und nichts, aber irgendwie ist es doch auch ein energetisches Phänomen, zu glauben, jemand zu sein und dass da jemand ist und dass die anderen jemand sind. Also muss sich da auch energetisch viel ändern, oder sind das alles nur Gedanken, die selber gar kein Gewicht haben?
Ja, es hat den Anschein, dass es ein energetisches Phänomen ist, weil es sich für die Person als ultimativ real anfühlt. Hier bin ich, in diesem Körper ist diese reale Person. Und deswegen ist es ein scheinbar energetisches Phänomen, das aber letztlich auch dann ohne jede Substanz ist, weil es letztlich nur aus, ich sag mal, diffusen mentalen Zuschreibungen den Anschein erweckt, dass da etwas Reales ist, was aber so nicht der Fall ist. Und also es gibt da keine Erfahrung von einem großen energetischen Shift oder so zwischen vorher und nachher, sondern einfach nur das Erkennen, dass da nie wirklich eine Substanz hinter war und dass es einfach nur ja wie eine Täuschung war.
Und wie kann es sein, dass diese Täuschung sich so hartnäckig halten kann, also bei den meisten Leuten das ganze Leben lang?
Das ist eine gute Frage, auf die hier zumindest keine Antwort ist. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass es darauf überhaupt eine Antwort gibt. Es scheint einfach so zu sein, dass ja diese scheinbare Erfahrung des Ich früh in der Kindheit auftaucht und sich dann hält für die allermeisten, vielleicht bis zum physischen Ableben und für manche vorher. Aber auch da ist halt nichts, was wirklich wegfällt, sondern einfach nur, dass auf einmal scheinbar grundlos oder ohne Anlass, ohne Auslöser plötzlich erkannt wird, dass das Ganze einfach nichts als eine Täuschung ist und immer war.
Okay.
Ja, ich würde da gleich mal einhaken wollen. Wie ist das denn mit der Welt der Erscheinungen? Sind die nun real oder nicht real? Das ist das Thema gerade gewesen. Oder keines von beiden. Denn es gibt ja auch Lehren, die sagen, dass die Welt der Erscheinung zwar nicht real ist, aber auch nicht irreal. Was würdest du denn dazu sagen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, sowohl als auch oder weder noch. Und da gibt es leider nur dieses Paradox als Antwort, zumindest von hier aus, weil einfach nichts mehr gewusst werden kann. Also es ist einfach offensichtlich geworden, dass nichts wirklich wissbar ist, weil es kein Punkt oder kein Zentrum mehr gibt, von dem aus dieses Wissen oder Erkennen geschehen könnte. Und deswegen wird einfach diese Begrifflichkeit von das, was erscheint oder das, was scheinbar geschieht, gewählt, weil einfach mehr dazu gar nicht gesagt werden kann und dementsprechend auch nicht mit letztendlicher Sicherheit festgestellt werden kann, dass es real ist, aber genauso wenig ganz eindeutig festgestellt werden kann, dass es nicht real ist. Es ist einfach letztlich jenseits von diesen Begrifflichkeiten real oder nicht real. Es ist einfach das, was ist oder das, was erscheint. Und das kann einfach nicht gewusst werden. Und deswegen kann es auch nicht ansatzweise in Worte gefasst werden.
Gut, da komme ich zu einer anderen Frage. Und zwar, bei dir ist ja so ein Shift passiert vom halben Jahr. Oder kann man das so sagen?
Oder ja, vier Monate.
Oder vier Monate. Und jetzt habe ich ja gerade gehört, dass du so einen ersten Talk schon gemacht hast per Zoom. Und da taucht bei mir die Frage auf, ist man automatisch ein Lehrer, wenn dieser Shift passiert ist? Was fällt dir dazu ein?
Wieder eine gute Frage. Das ist das, was hier scheinbar passiert mit diesem scheinbaren Erkennen von, oh, da war nie eine Substanz hinter, es war nie real, es hat die Person Lino als das, für das sie sich gehalten hat, so nie gegeben. Darauf folgte nach einigen Wochen ein spontaner Impuls, das irgendwie zu teilen, beziehungsweise kam ein Impuls dazu, irgendwie was zu schreiben. Und interessanterweise aber ohne etwas vermitteln zu wollen wirklich, also ohne Absicht oder ohne Ziel. Ich würde das so vielleicht vergleichen, wie wenn einfach der Impuls kommt, die Gitarre in die Hand zu nehmen und einfach ein Lied zu spielen. Und das kann gehört werden oder nicht gehört werden. Es macht aber für den Moment des Liedspielens keinen Unterschied. Und deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer mit dem Begriff Lehrer, weil es da letztlich keine Lehre zu vermitteln gibt oder kein To-Do oder kein Pfad, kein Weg, sondern einfach nur ein scheinbar spontanes Teilen dazu.
Mhm. Ja. Ja, im Osten, oder sagen wir mal genau in Indien, gibt es ja verschiedene Lehren und eines haben die alle gemein, dass die sagen, dass man nach dem Aufwachen noch Jahre warten sollte, manche sagen 10, manche gar 20 Jahre, bevor man überhaupt lehren sollte. Glaubst du, dass das, was da gemacht wird, auch anwendbar ist auf die heutige Zeit?
Was dazu kommt, ist, dass sich das so anhört, also sich das scheinbar plausibel anhört für den Fall, dass es eine Lehre gäbe, die ich zu vermitteln hätte oder die ich vermitteln könnte, dass ich, bevor ich es wage, zu lehren sozusagen, schon sehr, sehr genau wissen sollte, was ich da lehre, bevor ich jemanden auf den Weg schicke, sozusagen mir zu folgen oder meiner Lehre zu folgen. So, das macht von einem gewissen Logik her natürlich durchaus Sinn für die Person. Hier ist es so, dass offensichtlich ist, dass es einfach keine Lehre gibt und letztlich auch nicht wirklich eine Botschaft und auch keinen Pfad dahin. Und damit letztlich in diesem Teilen, ja, es kann nicht hundertprozentig richtig gemacht werden oder getroffen werden und deswegen kann es auf eine gewisse Art auch nicht falsch gemacht werden. Es kann einfach ein spontanes Teilen geben und vielleicht andere, die auf irgendeiner Ebene damit in Resonanz gehen oder auch nicht.
Naja, soweit ich das aus östlicher Sicht verstehe, wird da gesagt, dass man deswegen so lange warten soll, weil das Aufwachen oder die Erleuchtung sich im Laufe der Jahre immer weiter vertieft. Und da kommen wir dann zum nächsten Thema. Gibt es denn überhaupt so etwas wie Vertiefen? Oder heißt Erleuchtung ist Erleuchtung und da gibt es nichts zu vertiefen? Was würdest du dazu sagen?
Und was ist Erleuchtung überhaupt auch noch, oder?
Ja, also ich kann da natürlich nur dafür sprechen, was hier ist und nicht, was anderswo erlebt wird oder erfahren wird. Es scheint hier einfach das unpersönliche Erkennen zu sein, dass es eben genau das nicht gibt. Also, dass es keinen Zustand gibt der Ganzheit, der irgendwie erreicht werden kann durch das Ich, sondern dass das letztlich eine Illusion ist, die von der Person, vom Individuum aufrechterhalten wird, weil sie sich auf einem Weg befindet zu etwas Besseren, aus einem Gefühl der Trennung heraus. Und daraus sind möglicherweise über die Zeiten alle möglichen Konzepte zum Thema Erleuchtung und Ganzheit und Befreiung und so entstanden. Und es entstehen natürlich auch diese Ideen oder diese Konzepte dazu, weil eben auch Menschen, die sehr Ähnliches oder das Gleiche teilen, wie das, was hier geteilt wird, auch diese Worte benutzen. Aber letztlich ist es, also wir können mal zum beispielhaft den Begriff Befreiung nehmen. Das suggeriert, dass da etwas ist, von dem das Ich dann befreit wird. Es ist aber nichts weiter, zumindest hier, als das Erkennen, dass dieses Ich einfach nie gegeben hat und dass an diesem Ich auch die Illusion dranhängt, es gäbe da einen erstrebenswerten Zustand oder eine erstrebenswerte Einheit. Und durch dieses Erkennen, dass das nie real war, fällt sozusagen gleichzeitig auch diese Idee weg von, es gibt da einen Zustand der Ganzheit, der erfahren werden kann. Und es fällt diese scheinbare Erfahrung, in der das Ich lebt, der Trennung, das alles fällt irgendwie zusammen weg, beziehungsweise auch wegfallen ist dann wieder kein passender Begriff, weil es suggeriert, als dass es vorher da gewesen wäre, sondern es wird einfach als leer und substanzlos erkannt.
Jetzt hast du gerade gesagt, diese Ganzheit könne nicht erfahren werden. Aber wenn man Lehrer hört, dann beziehen die sich ja immer auf Erfahren. Was denn sonst? Das heißt also, du würdest sagen, das, was du bist, kann nicht erfahren werden?
Ja, auf eine gewisse Art und Weise würde ich dem zustimmen. Ja, also es ist nicht von einem bewusst von einem Zentrum aus, das ganz klar äußern kann, das erfahre ich gerade und diese Erfahrung benennen kann. Also wir sprechen ja über die scheinbare Trennung zwischen Subjekt und Objekt. Also ein Subjekt erfährt einen scheinbar objektivierten Zustand namens Einheit oder eine Erfahrung namens Befreiung. Und dieses Durchschauen oder dieses unpersönliche Erkennen, dass das nie Substanz hatte, bedeutet halt gleichzeitig, dass ja, dass da auch nie ein Zentrum gegeben hat, von dem aus etwas wirklich erfahren werden kann im Sinne von Subjekt, das erfährt, und Objekt, die Erfahrung oder der Gegenstand der Erfahrung. Das ist natürlich jetzt auch ja ein Spiel mit Sprache natürlich, weil Sprache in diesen Bereichen einfach, wie soll ich sagen, drastisch unzureichend und unzulänglich und sehr, sehr begrenzt erscheint. Und es manche Lehrer oder Meister oder auch Lehren gibt, die eher diese Worte benutzen, und andere widersprechen dem, indem sie einfach einen anderen Wortschatz benutzen. Und daraus entsteht natürlich leicht auch vielleicht Verwirrung.
Mhm. Wie ist denn das zum Beispiel mit einer Einheitserfahrung? Davon wird ja oft geredet, dass da eine Einheitserfahrung gemacht wurde. Ist für dich diese Einheitserfahrung Aufwachen, oder kann diese Einheitserfahrung durch eine weitere Transformation zum Erwachen führen? Wie würdest du, oder was würdest du dazu sagen?
Ja, also ich hatte, das ist schon mehr als, ja, gut 20 Jahre her ungefähr, da habe ich mal in der Natur gesessen eine Weile und da einen plötzlichen Zustand erfahren, sozusagen, von Gedankenlosigkeit, von Aufhebung, von Trennung, von was auch immer. Ich konnte es aber weder greifen noch erfassen. Es war einfach ein freies Sein, sozusagen. Und es hat vielleicht, ich habe es in dem Moment gar nicht gemerkt, aber einfach als sozusagen das Ich zurückkam, stand die Sonne einfach ein ganzes Stück weiter am Himmel und damit wurde klar, okay, das hat schon eine Weile gedauert irgendwie. Und dann hat letztlich, also ich erzähle das, weil rückblickend gesagt werden kann, dann setzte das Ich sozusagen wieder ein und versuchte diese Erfahrung zu greifen und hat daraus sozusagen erst eine Erwachenserfahrung kreiert, sozusagen. Weil in dem Moment war da einfach nichts, eine Leere sozusagen, die einfach auch nicht, in dem Sinne nicht wirklich erfahren wurde. Erst als der Verstand kam und das greifen wollte, das verstehen wollte, das einordnen wollte, wurde durch diesen Versuch des Verstehenwollens quasi erst diese Erfahrung erzeugt. Und ob das jetzt irgendwie einen Einfluss hat, könnte spontan einfach die Geschichte dazu erzählt werden, dass es aus Sicht eines suchenden Ichs letztlich eher das Schlimmste ist, was passieren kann, weil es fälschlicherweise suggeriert, es gibt da einen Zustand, den habe ich ja sozusagen erfahren und ich will dahin zurück. Und damit hat es die Suche eigentlich drastisch verschärft. Und ja, aber letztlich hat, also zwischen diesem scheinbaren Zustand vor 20 Jahren in der Natur für diese scheinbar kurze Zeit und allem, was folgte, hat es letztlich nie einen Unterschied gegeben, sondern einfach nur in der mentalen Zuschreibung, oh, da war etwas ganz Besonderes, das ist wahrscheinlich was besonders Wertvolles gewesen und ich will dahin zurück. So, es war aber einfach nur ein spontanes Wegfallen oder eine spontane Stille des Geistes sozusagen. Und dann war einfach das, was ist, was nonstop sowieso die ganze Zeit ist, sozusagen. Und die ganze Zeit ist da wieder ein bisschen tückisch, weil wir dann eigentlich ja nicht von Zeit reden sollten.
Gab es in der letzten Phase, bevor das Ich dann komplett, also weggefallen ist ja nicht das richtige Wort, gab es da vorher viele solche Wechsel oder war es ganz unverhofft, dass es zack weg war und ja.
Das war eigentlich sehr, sehr unerwartet. Nicht nur vom scheinbaren Zeitpunkt her, sondern auch von der Art, wie sich das vollzogen hat oder auch das, was irgendwie scheinbar seitdem so ist. Es hat aber auf der ganzen Suche innerhalb dieser 20 Jahre immer wieder mal Erfahrungen gegeben, die von dem Verstand, von dem Ich als besondere Erfahrungen, ich sag mal, gewertet wurden sozusagen als ein Bliss-Moment oder eine Einheitserfahrung oder was auch immer, die aber letztlich immer die Suche verstärkt haben. Das, was dann ja scheinbar vor 4 Monaten dieses unpersönliche Erkennen, das dann einfach sich scheinbar vollzogen hat, ist in Bezug auf die Erinnerung an alles, was da vorher in der Vergangenheit an besonderen Momenten oder Erfahrungen war, extrem unerwartet und völlig anders, nämlich indem einfach ja das, was glaubt, das alles erfahren zu haben und das, was von sich denkt, eine Person zu sein und auf dem Weg zu sein und sich wünscht oder hofft, irgendwann dauerhaft so einen Zustand zu erreichen, das wurde einfach als substanzlos erkannt und das ist völlig unspektakulär. Und wie gesagt, kein besonderes Gefühl, keine besondere Erfahrung und im Sinne von vorher und nachher im Prinzip kein Unterschied, außer dass auf eine gewisse Art offensichtlich ist, dass es immer schon substanzlos war.
Ja, würdest du sagen, dass es jetzt normal ist eigentlich?
Ja, jetzt würde ich sagen, dass das offensichtlich ist, dass es auch ein Normal gar nicht gibt. Weil letztlich also das, was ist, nicht gegriffen,
gibt es
erkannt.
Irgendetwas? Genau, gibt es überhaupt irgendetwas?
Es gibt das, was scheinbar geschieht, das aber nicht benannt oder erfasst oder beschrieben oder erfahren werden kann. Und letztlich würde man sagen, ja, das ist leer. Also es hat alles, auch was erscheint, hat nicht wirklich eine Substanz sozusagen. Und auf der Ebene könnte man sagen, es ist alles nichts. Aber es sind auch wieder so Worte, die einfach ja schwierig vielleicht auch zu hören sind.
Hat sich zum Beispiel in deiner Beziehung jetzt was geändert oder ich weiß ja nicht, ob deine Frau oder Freundin auch so ist. Also, naja, merkt sie das, dass da keiner ist? Und wenn ja, stört das vielleicht, wenn man, naja, ich weiß nicht. Die gibt im Umgang vielleicht auch, oder?
Ja, also ob sie es merkt, müsste ihr sie schon selber fragen. Aber es ist zwischendurch auch immer wieder mal kurz Thema gewesen. Aber auch da nichts, was jetzt wirklich eine Veränderung auch in der Beziehung hervorrufen würde, sozusagen. Also vielleicht würde sie in einem bestimmten Aspekt zustimmen, dass sich da scheinbar vielleicht ein bisschen was verändert hat und in einem anderen nicht. Ja, auch da kann das nicht wirklich gegriffen werden.
Also Trigger tauchen nach wie vor auf oder waren die vorher sowieso schon weitestgehend abgearbeitet? Ja.
Nö, Trigger können nach wie vor auftauchen. Und wenn es überhaupt einen Unterschied zu vorher gibt, dann ist es einfach, dass ein Trigger geschieht, eine Reaktion geschieht und gleichzeitig ist offensichtlich, dass es aber leer ist, also dass auch das substanzlos ist, dass da niemand ist. Und scheinbar vorher für Lino als Person war das natürlich ganz real. Oh, Trigger, ich sollte daran arbeiten, meine Reaktion ist vielleicht nicht korrekt oder ich muss jetzt aufpassen, dass ich niemanden verletze oder so. Und rein äußerlich ist das, was geschieht bei dem Trigger nach wie vor genau das Gleiche, aber es ist einfach leer. Und vielleicht als Geschichte die Annahme, dass es diese Energie vielleicht einfach schneller verpufft, weil daraus nicht direkt, also weil da keine Instanz ist, die daraus wieder neues Futter generiert für neue Geschichten.
Ich habe schon öfters gehört, wenn jetzt was ich wegfällt, also was natürlich eine Geschichte ist, kommt das häufig vor, dass aus der Vergangenheit Dinge noch ziehen, die anscheinend nicht verarbeitet wurden. Das heißt, es kann sein, dass Menschen aus der Vergangenheit auftauchen, wo man vielleicht noch irgendwas mit hatte oder so. Ist das bei dir auch so oder ist das komplett durch das ganze Thema?
Nö, ich würde es absolut nicht ausschließen. Also, dass es da möglicherweise scheinbare Ladungen noch gibt aus der scheinbaren Vergangenheit, kann durchaus möglich. Aber auch das wird eben nicht mehr als zu einer Person assoziiert sozusagen, von wegen, ja, das ist real, das ist meine reale Vergangenheit und das ist jetzt eine reale Ladung, die ich da irgendwie auf irgendeine Art und Weise bearbeiten muss oder so, sondern es ist einfach das, was scheinbar geschieht.
Also das Zentrum ist komplett weg und du bist praktisch, also was ja nur ein Wort ist, alles und nichts, oder? Also du kannst dich nicht mehr abgrenzen eigentlich, auch kann man das so sagen, oder kannst du dich trotzdem abgrenzen?
Also es wird keine Grenze als solches wahrgenommen, aber abgrenzen kann schon einfach geschehen, wenn vielleicht mir jemand auf eine gewisse Art zu nahe kommt und das in dem Sinne eine Abgrenzung triggert sozusagen. Also mal ganz, ganz bildlich gesprochen, jemand steigt mir auf den Fuß, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass einfach ein Wegschieben oder ein bestimmtes Wort als Reaktion auftauchen würde, dass in dem Sinne dann als Abgrenzung gedeutet werden kann, also ganz klar. Ja.
Und was mich noch interessiert, also wenn du jetzt jemanden anders berührst, sage ich mal, hast du das Gefühl, du berührst dich selbst oder da sind überhaupt gar keine Gedanken wahrscheinlich, oder? Weil ja keine Trennung mehr ist, so. Also dein Körper fühlt sich mehr nach deinem Körper an, oder? Ich weiß nicht, ob ich das so richtig rüberbringe.
Ja, es mag schon sein, dass so Gedanken auftauchen, aber es gibt letztlich keine Energie dahinter, die das wirklich noch wissen muss. Also dieses Bedürfnis, da jetzt genau wissen zu müssen, was denn jetzt ist und ist das jetzt Einheit oder ist das jetzt noch Trennung und so, das ist überhaupt nicht mehr da. Also dieses Bedürfnis danach, das irgendwie wissen zu müssen. Und also vielleicht was ergänzend noch kommt, was in vielen Lehren und auch in der ganzen, ich nenne es mal spirituellen Szene, ja letztlich direkt oder auch indirekt immer suggeriert wird, ist, dass bestimmte positive Qualitäten mit so einem scheinbaren Zustand oder so einem scheinbaren Level irgendwie assoziiert werden. Und das scheint irgendwie von hier aus Teil der Illusion zu sein. Es ist einfach, wenn man sagen könnte, das volle Menschsein mit allem, was dazu gehört und da ist nichts außen vor und nichts, was da jetzt nicht mehr ist oder was da jetzt als besonders positive Qualität hervortritt, sondern es ist auch einfach jenseits von positiv und negativ oder von richtig oder falsch, sondern einfach völlig natürlich das, was zu diesem Menschsein scheinbar gehört.
Glaubst du,
das kann alles sein.
Ja. Glaubst du, dass die Suche ein Hindernis ist?
Die Suche ist einfach das, was geschieht. Offensichtlich kann das niemand an- oder abschalten. Es ist einfach das, was scheinbar geschieht. Und es könnte gesagt werden, die Suche ist letztlich wie so eine Art Funktion Und ich würde das Ich oder das Individuum gleichsetzen mit dieser Funktion der Suche oder des Strebens nach etwas. Also es ist irgendwie so die Gleichzeitigkeit von, die scheinbare Gleichzeitigkeit von ich bin real, erzeugt synchron diese scheinbare Trennung von, ah ja, wenn ich real bin, dann bin ich hier ein eigenständiges Wesen sozusagen und damit rückt alles andere in die Trennung, egal ob andere Subjekte oder Objekte sozusagen. Und das ist unterm Strich eine unbefriedigende Erfahrung und deswegen wird diese Einheit gesucht oder irgendeine Form von besserer Erfahrung oder wenn man es aufs Minimum reduziert, schon das schiere Überleben in manchen Fällen noch einfach, dass das Ich einfach bemüht ist, Sicherheit zu erzeugen, aus der Angst heraus nicht mehr zu sein sozusagen.
Dann ist ein Ich immer eine Überlebensstruktur?
Okay. Ja, es ist ganz basic einfach eine Überlebensstruktur und wenn es für das Ich so scheint, als wäre das Überleben gesichert, geht die Suche automatisch auf, man könnte sagen, auf die nächste Ebene, nämlich dann möchte das Ich mehr Wohlbefinden erzeugen bis hin zu Erleuchtung oder Befreiung erlangen, einen Zustand dauerhaften Glücks oder dauerhafter Seligkeit.
Was natürlich nicht passieren.
Das gleiche Muster oder der gleiche Loop sozusagen.
Was für das Ich nie passieren wird.
Was für das Ich nie passieren kann, denn das Ich ist dieser Loop, der aus Suchen besteht und der nicht aufhört, weil etwas gefunden wird, sondern dieser Loop kann einfach nur suchen. Und das ist schon alles, was der kann sozusagen. Der kann nicht finden. Er suggeriert, dass da etwas ist, was gefunden werden könnte, was dann irgendwie irgendwas verbessert. Aber es ist einfach nur eine Funktion, die heißt Suchen in sich so, nur das und fertig. Mehr kann das nicht.
Hört sich frustrierend an.
Ja, es ist ultimativ frustrierend für das Ich, insbesondere mit dieser scheinbaren Botschaft dann konfrontiert zu werden. Deswegen gibt es ja Sprecher, die sagen auch dann gerne, es ist absolut hoffnungslos.
Ich habe auch gehört, das Ich ist das Totenreich.
Das Ich ist das Totenreich?
Das ist das Totenreich, weil es nur aus den vergangenen Erfahrungen besteht und nie wirklich hier in der Lebendigkeit sein kann.
Ja, es ist eine...
Das ist eine Auslegungssache. Ich habe
vielleicht eine poetische Beschreibung davon, aber ja, es deutet letztlich darauf hin, dass das Ich eben durch diese scheinbare Trennung und durch diese Suche halt nie da sein kann, wonach es eigentlich strebt. Eigentlich, also es weiß das nicht, aber eigentlich strebt es ja nach seiner eigenen Abwesenheit. Und das ist aber gleichzeitig das, was ihm die allergrößte Angst macht. Und das ist ein Widerspruch, den das Ich so nicht überwinden kann.
Hattest du denn, bevor das passiert ist, also so Todesangst oder sowas? Na, weil eben sagtest du ja, es hat die größte Angst davor, nicht mehr zu sein oder so ähnlich. Kam da Angst auf oder ist es einfach so weggegangen?
Ja, es kam tatsächlich in den wenigen Wochen davor, gab es so einige Tage, vielleicht eine Woche oder plus minus, gab es eher sowas wie eine Depression, so eine auf einmal eine Sinnlosigkeit. Und daraus kam irgendwann auch sowas wie eine diffuse Todesangst, also die war nicht konkret an irgendwas angeknüpft oder so. Und interessanterweise aber war da schon nicht mehr genug Substanz, die damit jetzt was machen musste. Also die jetzt sagte, boah, das ist ein Zustand, der ist so nicht gut und den muss ich jetzt in irgendeiner Form beseitigen, überwinden, sondern das geschah schon nur noch einfach so, ohne dass da noch ausreichend Substanz war, was damit irgendwas hätte machen können oder wollen. So, das, ja. Ist aber, wie gesagt, auch so, das Reich der Geschichten jetzt.
Die Basilte möchte vielleicht auch.
Ja. Lino, du hast eben gesagt, dass es quasi für den Ich-Gedanken irgendwie ganz typisch ist, dass er immer weiter sucht. Also, dass eine Art Suchen immer dahinter steckt. Würdest du sagen, oder könntest du dir vorstellen, dass das entstanden ist durch die Evolutionsgeschichte des Menschen, also für den war es vielleicht einfacher zu überleben oder hilfreich dafür, dass er immer wieder noch mehr Essen gesucht hat, immer mehr, vielleicht eine bessere Höhle, also immer dieser Drang, sich zu verändern und zu verbessern, was heute eben für viele leider nur noch in mehr Geld umgewandelt worden ist, dass das im Grunde was von der Evolution Natürliches Angelegtes ist?
Gute Frage. Also zuallererst unmöglich, das irgendwie ansatzweise zu wissen. Könnte ich jetzt einfach hypothetisch auch wieder ins Reich der Geschichten einsteigen. Und ich, also in der Menschheitsgeschichte gibt es ja Geschichten noch und nöcher dazu. Also die Geschichte in der Bibel fängt ja auch damit an, im Garten Eden und die Schlange und der Apfel, so quasi das Wissen, das Selbstgewahrsein sozusagen, das dann die Trennung hervorruft, symbolisch der Fall aus dem Paradies sozusagen. Also das nur als Beispiel dafür, dass ja die Menschheit eigentlich wahrscheinlich seit jeher auf dieser Suche ist und versucht eben auch zu verstehen und zu wissen und dadurch dann Geschichten erfindet, an denen es sich festhalten kann sozusagen. Geschichten, die Orientierung geben und die bestenfalls bestätigen, okay, ich weiß, worum es hier geht und es gibt einen Weg und bestenfalls bestätigt die Geschichte mir noch, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Jetzt quasi etwas wissenschaftlicher betrachtet, also auch das wieder hypothetisch, ist nur eine andere Form von Wissen auch, also jetzt ob nun religiös, spirituelles Wissen oder Wissenschaftswissen. Mich hat auch jemand gefragt, also es gibt diesen Charles Eisenstein, ich weiß nicht, ob er den kennt, der macht jetzt nicht unbedingt viel zu Spiritualität, aber ist ja ein sehr interessanter Mensch und der hat in seinem Buch Der Aufstieg der Menschheit zum Beispiel so eine These, dass die letzte Eiszeit für einen Großteil der Menschen, die es dann gab, so eine harte Erfahrung war, dass daraus diese Mangelerfahrung sozusagen potenziert wurde. Ist aber auch nur wieder eine Hypothese, eine Geschichte, die mag plausibel klingen oder nicht, dass irgendwie sozusagen in Zeiten, wo das Klima so freundlich war, dass einfach alles im Überfluss existierte, auch nie ein Bedarf nach Kontrolle sozusagen, also eine Art von Kontrolle nie notwendig gewesen wäre und dass dann eben durch eine größere Eiszeit sozusagen die Grundbedürfnisse so stark bedroht wurden, dass dadurch möglicherweise ursprünglich ein Impuls zu Kontrolle und zu ja, Reserve und Lagern und Horten und so, also eine Mangelerfahrung auch sozusagen entstanden ist. Und das ist eine interessante Geschichte natürlich, könnte plausibel klingen, aber ist letztlich auch nur eine Geschichte von tausenden Geschichten, die in der Menschheit auf diese Frage erzählt werden. Hier ist ganz klar Unmögliches zu wissen und auch nicht wirklich Notwendiges zu wissen.
Ja, aber zum Beispiel diese Neigungen des Menschen eben nach mehr und größer und besser irgendwie zu verstehen und vielleicht hilft es auch, das besser zu akzeptieren, ne?
Ja, für die Person ist das definitiv, ich sag mal, das Mittel der Wahl, beziehungsweise sogar das zwanghaft das Mittel der Wahl, weil das Ich eben, und das ist, was auch das Suchen meint, ist, das Suchen ist nicht nur die Suche nach einem besseren Zustand, sondern das Suchen geschieht über Verstehen wollen, über Wissen wollen, weil das scheinbar Sicherheit vermittelt. Wenn ich scheinbar weiß, worum es hier geht oder woher es kommt, dann kann ich daraus auch möglicherweise ableiten, was jetzt sinnvoll zu tun wäre, um eben mir da Vorteile zu verschaffen oder das Ziel zu erreichen, sozusagen. Es stellt sich aber offensichtlich heraus, dass das einfach ja diese Standardfunktion beinhaltet, sozusagen. Also das Suchen ist gleichzeitig ein zwanghaftes Muster in allem erkennen wollen, in dem es aber letztlich keinerlei Muster gibt. Und jetzt könnte man als Geschichte drauflegen, ja, irgendwie scheint es aber das, was geschieht oder das, was scheinbar geschieht, das, was erscheint, scheint sehr einladend zu sein, um Muster darin zu erkennen, sozusagen. Aber auch ein Muster erkennen, ein scheinbares Muster identifizieren, ist wieder nichts anderes, als es scheinbar zu verstehen und damit ableiten zu können, wo kommt's her und wo geht's hin und daraus Schlüsse zu ziehen, die mir helfen, mein Ziel zu erreichen. Offensichtlich wird es einfach nichts dazu gesagt werden kann und dass es da nicht wirklich Muster gibt, die irgendwie hilfreich sein könnten. Und eben auch keine Vergangenheit und keine Zukunft und keinen Prozess, in dem das Ich sich ja konstant wähnt, sozusagen. Also diese Geschichte von Prozess und von A, B oder von einer Timeline, von einer Zeitlinie sozusagen, die entsteht synchron mit diesem Gefühl von hier drin ist eine reale Person. Das alles entsteht synchron und wird aber erst offensichtlich dadurch, dass erkannt wird, dass es absolut keine Substanz hat. Und dadurch wird irgendwie offensichtlich, dass das alles ja ein und dasselbe scheinbare Phänomen ist, sozusagen.
Und was soll man machen, wenn da das Bedürfnis auftaucht, Zusammenhänge zu verstehen? Soll man dem ruhig nachgehen oder lieber sagen, ist eine Falle?
Es gibt einfach nicht, eine Antwort darauf jetzt im Sinne von das wäre hilfreich oder das wäre nicht hilfreich oder weniger hilfreich wäre eine Antwort an die Person, die ja aber gar nicht existiert. Also es suggeriert ja, dass die Person die Wahl hätte zu entscheiden, was sie dann tut und dass etwas überhaupt getan werden könnte. Und also deswegen kann es da keinen Tipp oder keine Empfehlung geben. Es ist einfach das, was scheinbar geschieht. Also wenn die Person glaubt, ein Muster zu erkennen, wird möglicherweise auch etwas auftauchen wie verschiedene Optionen. Und das scheinbare Gefühl zwischen diesen Optionen wählen zu können. Aber es ist einfach das, was geschieht, und da ist keine Person dahinter.
Okay, und wenn das Gefühl da ist, wählen zu können, ist auch was scheinbar passiert, ne?
Ist einfach das, was scheinbar passiert, und damit kann letztlich nichts gemacht werden, weil da nichts ist, von dem aus etwas getan werden könnte, sozusagen.
Ja.
Wie ist denn das dann mit der Wissenschaft? Ne? Wenn man so argumentiert, dann taucht ja auch ein Problem aus. Was ist denn Wissenschaft überhaupt? Ist sie sinnvoll, nicht sinnvoll aus spiritueller Sicht? Was würdest du denn dann zur Stellung von Wissenschaft sagen?
Also in dem, was erscheint, scheint es ja wie bei anderen Dingen auch gewisse Vorteile zu haben, scheinbares Wissen zu erzeugen, um scheinbare Lösungen auf Probleme zu finden. Darunter, oder ja, eigentlich ist es gar nicht mal getrennt davon, aber letztlich ist, ob nun spirituelles Wissen oder, ich sag mal, streng wissenschaftliches Wissen, ist letztlich immer der Versuch des Ichs, zu einer besseren Erfahrung zu kommen. Und davon wird es scheinbar getrieben. Und natürlich kann man sagen, ja, das spirituelle Wissen, das ist immer so ein, möglicherweise, also das würden vielleicht manche Wissenschaftler sagen, das ist dann eher so ein Halbwissen. Und wir als Wissenschaftler gehen ja empirisch vor und haben ganz, ganz strenge Kriterien, wie wir dieses Wissen sozusagen erzeugen. Deswegen würden die vielleicht miteinander streiten, was jetzt das substanziellere Wissen von beiden ist. Aber letztlich, also an manchen Stellen findet es ja sogar scheinbar auch auf schöne Art und Weise immer mehr zusammen, wie wir das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch sehen. Letztlich ändert es aber nichts daran, dass all dieses Wissen auch letztlich substanzlos ist und uns nur scheinbar dient.
Könnte es vielleicht dennoch nicht so sein, möglicherweise, dass auch der spirituelle Mensch was lernen könnte aus Erkenntnissen, die in der Wissenschaft geschehen? Oder schließt sich das aus? Also es gibt ja so auch Bewegungen, wo Wissenschaftler sich treffen mit spirituellen Lehrern beispielsweise. Das gibt es ja überall, nimmt das ja zu. Ne? Wissenschaft trifft Spiritualität. Mhm. Und glaubst du, dass die sich gegenseitig befruchten können und dass die beiden sich verstehen können? Oder ja, was würdest du dazu sagen?
Also innerhalb der Geschichte auf jeden Fall. Und dann scheint es auch sogar wie eine sehr schöne Geschichte, wenn die sich diese zwei Seiten sozusagen oder diese zwei Aspekte von Wissen eine Sprache finden, mit der sie sich scheinbar verstehen können, dann wäre das eine scheinbar sehr, sehr schöne Geschichte. Und scheinbar oder die Hoffnung des Ichs wäre, dass daraus Dinge entstehen, die wiederum dem Ich weiterhelfen können, in seiner Not oder in seiner Suche nach Überwindung der Trennung, sozusagen. Im Prinzip müsste gesagt werden, dass auch das letztlich ja darauf fußt, auf der Annahme, hier ist etwas Reales und das ist nicht vollständig und das versuchen wir zu überwinden, indem wir neues Wissen schaffen. Dass sich das jetzt gegenseitig befruchtet, mag scheinbar an manchen Stellen so sein und daraus mögen scheinbar hilfreiche Dinge geschehen. Was mir noch dazu kommt, ist, es ist auch lange her, dass ich das gelesen habe, es gab wissenschaftliche Untersuchungen, die ja quasi durch neurologische, ich könnte es nicht mehr treffend beschreiben wahrscheinlich, Untersuchungen scheinbar festgestellt haben, dass, also die haben halt festgestellt, dass diese, muss ich gucken, dass ich das irgendwie noch treffend beschreiben kann, also dass diese mentalen Attributionen immer erst anschließend sozusagen identifizierbar sind. Also dass ein Impuls, sozusagen das, was wir Entscheidung nennen, dass das geschieht und diese mentale Attribution von ich treffe eine Entscheidung angeblich bis zu 6 Sekunden später erst erfolgt. Und diese eigentliche Entscheidung dann aber 6 Sekunden vorher schon im Körper völlig unbewusst fällt. Und das Gleiche sozusagen für die Attribution eines Ich bin, ja, dass das kein, wie es sich ja scheinbar präsentiert, ein Kontinuum ist, ja, also ich bin real und ich bin kontinuierlich da, so dass auch das, was man da schon wissenschaftlich scheinbar feststellen konnte, dass auch das immer nur so eine Stückelung ist mit ständigen Lücken sozusagen. Und dass aber dass wenn da gerade keine Lücke ist, das eben suggeriert, dass es ein Kontinuum ist. Und sowas konnte scheinbar schon wissenschaftlich festgestellt werden. Und an der Stelle könnte man natürlich sagen, ja, da ist doch mal, das wäre doch mal brauchbares wissenschaftliches Wissen, weil es sozusagen fast wie ein Beweis wirkt dafür, dass es kein Ich gibt. Aber was macht das Ich dann damit? Es macht damit nichts anderes, als wenn es das hier hört. Mhm. Weil es würde versuchen, es irgendwie anzuwenden. Es müsste es glauben oder es würde es ablehnen oder anzweifeln. Weil wenn das Ich mit der Information konfrontiert wird, dass es gar nicht existiert, ja, was soll es schon damit anstellen?
Das führt uns gleich zu einer nächsten Frage, die, glaube ich, bekannt überall ist und auch immer gefragt wird. Aber jetzt passt das auch sehr gut. Wie ist das denn dann aus der Sichtweise mit dem sogenannten freien Willen?
Ganz offensichtlich ist der Teil dieses Ich-Musters, dieses Suchmusters von Ich bin real und ein getrenntes Individuum sozusagen. Ich bin auf diesem Weg von A nach B, auch auf einer Zeitlinie in einem Prozess. Und dadurch, dass ich real bin, habe ich auch Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. So kommt es mir als Person sozusagen vor. Ja, es gibt Dinge, es gibt Optionen, die sich scheinbar präsentieren und das Gefühl von, und ich kann da jetzt bewusst eine Entscheidung treffen. Und da gibt's ja massig auch Bücher, Geschichten, Coaches, alles Mögliche zu, die einem suggerieren oder die dem Ich suggerieren, einem dabei zu helfen, die gute oder die richtige Entscheidung zu treffen. Und das entpuppt sich als Teil der Illusion sozusagen, auch als völlig, völlig leer. Es ist das, was einfach scheinbar geschieht. Und eben mit der anschließenden Attribution von, ah ja, aber das habe ich gerade entschieden.
Und dann kommen wir gleich zum nächsten, was auch in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht. Wie ist das dann mit Ursache und Wirkung?
Ja, ist das gleiche Thema. Also es gibt in dem, was erscheint, gibt es scheinbar auch so etwas wie Ursache und Wirkung. Wenn ich diesen Samen in die Erde stecke, dann wird da ein Pflänzchen herauskommen, oder wenn ich diese Tasse festhalte und meine Finger auseinander mache, dann wird sie zu Boden fallen. So, das ist das, was sehr überzeugend erscheint sozusagen für das Ich. Von hier aus ist einfach nicht mehr, also ist einfach offensichtlich, dass es nicht mehr gewusst werden kann und es ist auch absolut nicht wichtig. Also es ist da einfach absolut kein Thema und wenn überhaupt offensichtlich, dass es einfach nicht bestimmt werden kann, ob es da eine Ursache oder eine Wirkung gibt, und es gibt auch keine Notwendigkeit dazu, das zu bestimmen. Jetzt auf das, auf dieses unpersönliche Erkennen bezogen, dass das Ich nicht real ist, ist ganz offensichtlich, dass nicht gesagt werden kann, dass etwas Bestimmtes dazu geführt hat.
Es gibt ja auch wenn das jetzt nicht so wichtig ist natürlich, aber es gibt ja auch manche, die drehen das um und die sagen, dass die Wirkung hat die Ursache bedingt. Was sagst du denn dazu?
Ja, das ist dann so ein, ist dann möglicherweise auch wieder so ein Spiel mit dem Zeitgedanken. Also da spielt sich ja dann auch immer wieder das Element Zeit mit ein. Also Ursache suggeriert ja zuerst die Ursache und darauf folgend auf einer Zeitlinie die Wirkung. Und dann kann man das als theoretisches Konzept, die Zeitlosigkeit sozusagen als Konzept nehmen und sagen, gut, wenn alles sozusagen gleichzeitig schon da ist, dann gibt's ja auch keine Trennung von Ursache und Wirkung. Und in dem Sinne würde ich dem zustimmen, zu sagen, es ist hinfällig, darüber zu diskutieren, was zuerst ist, weil es keine voneinander getrennten Phänomene sind. Und das ist wiederum, also das ist auch wieder, da sind wir wieder in dem Bereich von Dingen, die für den Verstand einfach nicht gegriffen werden können und die auch hier nicht gegriffen werden können.
Ist denn alles gleichzeitig da? Vergangenheit, Zukunft? So, ist das so?
Also das kann letztlich einfach nicht gewusst werden. Es ist, was offensichtlich wird, ist, dass Vergangenheit nicht real ist und Zukunft nicht real ist. Und dann kann man jetzt mit Worten spielen und sagen, ja, dann gibt's nur diesen jetzigen Moment. Manche nennen das dann diesen Moment und es gibt nichts als diesen Moment oder das Jetzt. Andere würden sagen, ja, aber das suggeriert, dass es auch einen anderen Moment geben kann, einen vergangenen Moment oder einen zukünftigen. Das ist jetzt ein bisschen Wortspielerei. Offensichtlich ist es nur, dass dies ist all das, was ist. Und das ist jenseits von Zeit. Das ist, ja.
Das, was bei dir ist, ist das die Antwort auf alles?
Das ist keine Antwort. Das ist, nichts ist irgendeine Antwort hier. Es, einfach die Fragen sind weggefallen und das Bedürfnis, Antworten zu finden und die Offensichtlichkeit auch, dass es letztlich keine Antworten geben kann auf irgendwas. Und aber auch kein Bedarf mehr dazu da ist, irgendwelche Antworten zu finden oder zu haben.
Also sind die Fragen komplett weg, in verschwunden?
Ja, die Fragen sind komplett weg oder sie können im Verstand vielleicht auch nochmal auftauchen, aber ohne diese Energie dahinter jetzt wirklich beantwortet werden zu müssen oder zu wollen. Oder dass es irgendwie was bringen würde, irgendeinen Gewinn, wenn ich da nur eine Antwort finden würde, sondern es können schon Fragen auftauchen, aber die tauchen einfach als die Fragen auf und ziehen vorbei wie die Wolken am Himmel.
Was ich mich gerade frage, du hast vorhin gesagt, das Ich hat eigentlich gar nichts von so einem Interview. Warum machen wir das dann?
Es ist scheinbar das, was geschieht. Ist jetzt auch irgendwie so die wiederkehrende Antwort. Das ist eine gute Frage. Es ist einfach scheinbar das, was geschieht. Warum singen Menschen Lieder? Warum tanzen Menschen? Warum werden wir morgens wach und stehen auf und gehen zur Arbeit? Es ist einfach das, was scheinbar geschieht. Natürlich könnten wir jetzt eine Geschichte dazu erzählen, dass ja das Ich ist ja auf der Suche und es vielleicht ist dann doch irgendwas dabei, was irgendeinem Ich weiterhelfen könnte auf seiner Suche, wovon manche Sprecher manchmal reden ist, dass es so scheint, also das berichten halt auch immer wieder Menschen, dass es scheint, als könnte es auf einer scheinbar tieferen Ebene eine Art Resonanz dazu geben, aber nicht zu den Konzepten oder zu den Worten, sondern einfach irgendeine nicht näher greifbare Resonanz und dass eben das auch etwas sein könnte, was sozusagen Menschen an diese Botschaft zieht. Aber das sind natürlich alles Geschichten.
Hast du früher auch solche Videos geguckt, bevor das passiert ist, oder stand das überhaupt nicht im Zusammenhang damit? Also das hast du ja eigentlich schon gesagt.
Nee, ja, witzigerweise, also ich war zwar auf der Suche und habe mich sehr, sehr viel mit Spiritualität auseinandergesetzt, mit allem Möglichen über 20 Jahren. Das, was so zeitgenössische oder radikale Non-Dualität genannt wird, ist wieder nur ein bescheuertes Label, ist mir komischerweise nie über den Weg gelaufen. Jetzt kommt es schon mal vor, aber das ist eher wie Musik hören, so. Das ist nicht irgendwie was finden oder so, das ist einfach eine schöne Melodie hören. Ja.
Macht es dir Spaß, Fragen zu beantworten?
Also wenn ich das jetzt hier beschreiben müsste, dann ist es definitiv nicht unangenehm, sondern ist eher angenehm. Es scheint eine Charakteristik dieses Körpers zu sein, auch schon vorher, und das scheint nicht nachgelassen zu haben, wenn Fragen da sind, auch gerne zu reden. So, das ist einfach das, was ist. Und vorher gab es natürlich Geschichten dazu, wo das ich oder Lino sich Fragen stellte, rede ich zu viel, rede ich zu wenig, will ich irgendjemanden belehren und so weiter. Das ist jetzt einfach das, was geschieht.
Ich frage das auch deswegen, weil es ja viele Lehrer gibt, die sagen, wenn es überhaupt etwas gibt, worüber sie noch gerne reden, dann ist es eben über Spiritualität. Mhm. Kannst du das so nachvollziehen oder ist das für dich irrelevant?
Das ist, das kann ich so hier nicht nachvollziehen. Ich würde es fast eher umgekehrt beschreiben, so dass das, also früher auf der Suche war da ein großes Bedürfnis auch immer wieder in Gesprächen, das scheinbare Wissen, das Lino angehäuft hatte, zu teilen oder in Gesprächen gemeinsam weiter zu forschen sozusagen und weiter zu suchen, ob da nicht beim Gegenüber vielleicht was ist, was mir dienen könnte oder so auf meiner Suche. Und dieses Bedürfnis ist jetzt weitgehend verpufft. Also es gibt das hier, es gibt den spontanen Impuls, was zu schreiben. Das würde ich, wenn überhaupt, als Geschichte, aber eher unter einen spontanen kreativen Impuls laufen lassen, wie eben ich eben sagte, spontan zu zeichnen oder spontan zu singen. Und nicht, weil es da jetzt irgendwie eine Botschaft gäbe, die irgendeinen Mehrwert an irgendeiner Stelle für mich oder für irgendjemanden da draußen haben könnte. Da gibt es keinerlei Bedürfnis und da gibt es auch im Alltag kein wirkliches Reden darüber, außer jemand spricht jetzt gezielt mich darauf an oder so. Das Bedürfnis ist eigentlich eher verpufft sozusagen.
Aber wenn es halt wenn Satsangs sind, die du dann vielleicht in der Zukunft weitermachen wirst, dann hast du Freude daran, das zu machen?
Ja, es ist auf jeden Fall nicht unangenehm. Also wenn da jemand ist, der sich das anhören möchte, dann ist das das, was scheinbar geschieht. Und solange da jemand ist, der sich das sozusagen anhört, ist das stimmig irgendwie. Ich will fast sagen, auf eine neutrale Art stimmig. So, und an dem Tag, wo das keinen interessiert oder da einfach auch keiner mehr reinkommt, dann ist das nicht mehr und dann geht da nichts verloren. Mhm.
Ja. Wie ist es für dich, in Stille zu sein mit Menschen?
Angenehm. Das, was aber auch vorher schon öfters, also ja, dieses scheinbare Vorher, Nachher, aber ich kann mich erinnern, das früher auch genossen zu haben, einfach in Stille zu sitzen mit Menschen. Und wenn das jetzt vorkommt, ist das, es ist vielleicht ein bisschen neutraler. Vorher war das manchmal so, oh wow, was für eine tolle Stille, und als wäre da eben irgendwie auch eine besondere spirituelle Substanz drin oder so, die Stille zu teilen. Das ist jetzt eigentlich letztlich so neutral wie alles andere auch. Aber das heißt nicht, dass es nicht als sehr angenehm empfunden werden kann. Bis zu dem Moment, wo es vielleicht auch als nicht mehr angenehm empfunden wird. Aber allgemein diese Fragen, wie ist das für dich, suggeriert immer wieder, dass hier irgendetwas anders wäre als da. Und das ist letztlich überhaupt nicht der Fall.
Na, das meine ich
eigentlich nicht. Ja, das Wie kann einfach nicht mehr. Früher wäre es so gewesen, dass das Ich definitiv geglaubt hätte, dass es eine reale Auskunft dazu geben kann. Also meine Erfahrung jetzt gerade ist folgende sozusagen und die ist real. Und jetzt ganz streng genommen mit wie geht es dir oder wie ist dieses oder jenes für dich, kann so wirklich eigentlich gar nicht mehr beantwortet werden. Sondern es ist einfach das, was als spontane Reaktion auftaucht. Eher angenehm oder so, aber nicht als wirkliches Wissen von ja, so ist jetzt wirklich meine Erfahrung.
Mal sehen, was auftaucht, wenn ich dich frage, wie denn dein Zoom-Meeting war. Haben die Leute gefragt oder wie ist es abgelaufen?
Ja, das habe da einfach so eine Art spontane kleine Einleitung gemacht und dann tauchten Fragen auf. Immer mal wieder und so wie jetzt, dann kommt spontan, was dazu kommt und das führt möglicherweise zu einer weiteren Frage bei der gleichen Person oder bei einer anderen Person Und zwischendurch war da auch einfach gemeinsame Stille und Schweigen. Und das war nicht besser oder schlechter als jetzt die Fragen oder das Antworten. Und irgendwann war es vorbei.
Glaubst du, dass was passiert, auch sehr durch die Situation geprägt wird? Also wir haben uns zu einem Interview verabredet und zu einem Interview gehört eigentlich Sprechen und Fragen und Antworten. Passiert das deshalb, weil wir da die Vorstellungen haben? Oder ist es besser, sich überhaupt keine Gedanken zu machen, warum, wie, was passiert?
Weder noch, es ist offensichtlich das, was geschieht. Und wir könnten jetzt nach Ursachen suchen, sozusagen. Was ist der Urgrund, warum diese Konversation stattfindet? Und wir würden wahrscheinlich keinen bestimmten Punkt ausmachen können, sondern nur scheinbare Elemente, die scheinbar dazu beigetragen haben. Aber die waren ja wiederum scheinbar bedingt von Dingen, die davor waren und so weiter. Und somit könnte man nur sagen, ja, alles, was geschieht, ist immer eine Reaktion auf das, was geschieht. Aber nicht im Sinne von also ja, auch das ist wieder missverständlich oder irreführend, nicht im Sinne von Ursache und Wirkung, sondern es ist halt diese scheinbare Gleichzeitigkeit. Natürlich könnte man eine Geschichte erzählen. Scheinbar gibt es eine Art Bedürfnis, die dieses Gespräch erzeugt, sozusagen. Aber es ist letztlich eine Geschichte. Es ist das, was passiert, wie alles andere auch, was scheinbar geschieht, ist einfach das, was geschieht und woher es kommt, kann nicht gewusst werden, beziehungsweise ist offensichtlich, dass es nicht irgendwo herkommt, sondern immer nur dies ist. Und eben dieses, es kommt irgendwo her, es entsteht aus etwas, es hat eine Bedingung sozusagen oder eine Ursache, einen Ursprungsimpuls, das ist Teil eben dieser Geschichte von Zeit und Prozess und so weiter. Und somit auch keinen Mehrwert. Also wenn, dann nur einen scheinbaren Mehrwert. Ob dieses Gespräch stattfindet oder nicht, macht keinerlei Unterschied in irgendeiner Wertfrage oder so.
Keinen Mehrwert, aber auch keinen Minderwert.
Ja, absolut, keinen Mehrwert und keinen Minderwert. Das ist einfach das, was ist.
Ich habe noch eine Frage zu dem Kausalgesetz, also dass eben das meistens immer, die meisten Menschen nehmen immer an, alles hat seine Gründe und passiert darum. Da hat ein Lehrer hat mal gesagt, das Blut im Körper existiert erst, wenn man es sieht. Das fand ich ein bisschen extrem und auch schwer zu verstehen. Was kannst du dazu sagen?
Das scheint ziemlich absurd. Ich kenne ähnliche Sätze auch von anderen Sprechern, die zum Beispiel sagen, ja, es gibt keine Vergangenheit, zeig mir die Vergangenheit. Es gibt höchstens einen Gedanken, der sich als scheinbar als Erinnerung präsentiert, der aber dafür nicht beweist, dass es diese Vergangenheit gegeben hat, sozusagen. Oder Sprecher, die manchmal sagen, es gibt keine Welt oder es gibt kein was auch immer genannt werden könnte. Es gibt nur das, was erscheint und was gerade in dem, also die Annahme, dass hier neben noch ein Raum ist, in dem ich eben war und in dem ich gleich zurückkehren werde und das, was da drin ist, die Erinnerung daran und die Annahme, dass der Raum gleich genauso aufzufinden ist, wie ich ihn eben verlassen habe, beweist nicht, dass er jetzt hier gerade existiert. Und das ist natürlich absolut irrational und strange, sage ich mal, für das Ich, weil ja offensichtlich ist, scheinbar, dass ich den Raum gleich genauso wiederfinden werde, wie ich ihn eben verlassen habe. Aber gleichzeitig ist hier offensichtlich, dass nur dies ist alles, was ist, und das kann nicht gesagt werden. Und das, ja, also das trifft so ein bisschen das, kommt mir gerade auch noch die Erinnerung, dass wenn Leute auch bei zum Beispiel bei dem Jim Newman fragen, ja, aber dann ist das Gehirn, ist das dann darauf auf Gehirnprozesse zurückzuführen? Und er sagt dann immer sehr, sehr direkt, es gibt kein Gehirn. Und natürlich würde jedes Ich sofort sagen, ja klar, wir schneiden jetzt einfach mal hier die Schädeldecke auf und dann werden wir das Gehirn schon finden. So, aber letztlich, worauf er damit hindeutet, ist, in dem Moment ist es nur ein Satz, eine Annahme, ein scheinbares Wissen. Und damit wird eigentlich, also das ist eine, Ja, vielleicht könnte man aus einer geschichtlichen, also aus einer Geschichtsperspektive sagen, es ist vielleicht ein bisschen provokativ, wie auch immer. Letztlich ist es nur eine drastischere Art zu vermitteln, dass es nicht gewusst werden kann. Dass jegliches Wissen zu dem, was das hier ist oder was überhaupt ist, ja, einfach nicht existiert, also nicht, dass es nicht wissbar ist. Und deswegen sagen manche vielleicht ein bisschen provokativer, so ja, dann es gibt kein Gehirn oder es gibt keine Welt, zeig mir die Welt, zeig mir das Gehirn, zeig mir das Blut. Ist letztlich der Hinweis, es kann einfach nicht gewusst werden. Es gibt da keine Instanz, die das irgendwie mit absoluter Objektivität definieren kann.
Habe ich, glaube ich, dann auch so aufgefasst. Entschuldigung, bin fertig jetzt.
Könnte man sagen, da du ganz das bist, was du bist, hast du auch kein Wissen darüber, also was oder wer du bist oder was überhaupt ist. Also dass da so eine Wissenslosigkeit ist, weil es kein Gegenüber mehr gibt, also keine zwei. Ist das so zu erklären oder?
Ja, ich würde dem weitestgehend zustimmen, nur das Du würde ich dann, um es ganz akkurat zu haben, rausnehmen. Also wenn es nicht nur das Zweite im Gegenüber nicht mehr gibt, da gibt es auch dies nicht mehr. Und was dann übrig bleibt, ist einfach nicht benennbar, sozusagen. Klar kann man sagen, hier ist scheinbar ein Körper, aber ohne dass da ein Individuum drin ist. Und nicht nur hier, sondern bei allen anderen das Gleiche. Und insofern könnte man dem zustimmen, ja.
Und ist da dadurch, in Anführungsstrichen, mehr Entspannung da? Also, weil ich meine, der Verstand kommt doch zur Ruhe eigentlich, oder was soll der jetzt noch hin und her? Und da ist dann nicht viel mehr Ruhe im Körper und im System?
Möglicherweise. Ich habe das jetzt, also von wo aus sollte ich das jetzt genau beschreiben? Es scheint, als wäre es vielleicht ein bisschen ruhiger geworden. Aber es gibt weiterhin Gedanken und es gibt weiterhin auch manchmal Nicht-Entspannung oder Anspannung, je nachdem, was scheinbar gerade geschieht. Also das ist jetzt nicht kein konstanter Zen-Zustand, keine konstante Tiefenentspannung. Es gibt weiterhin auch mal wirre Gedanken. Was scheinbar eine scheinbare Auswirkung ist, ist tatsächlich, dass das, was geschieht und auch das, was durch den Verstand wandert, nicht als neues Futter gebraucht wird und in diese Geschichte des Ich verwoben wird, aus dem es dann die Geschichten immer weiter strickt sozusagen. Und ja, vielleicht führt das zu ein bisschen mehr Entspannung. Es kann aber letztlich nicht wirklich bestätigt werden sozusagen. Also wer würde das erfahren, dass es so ist?
Ja, da gibt's ja auch so Wörter wie Glückseligkeit, Liebe und sowas. Könntest du das bestätigen oder ist das einfach nur Wörter, die eigentlich auch gar keine Bedeutung haben?
Ja, das sind schon einfach nur Worte, die nicht wirklich das erfassen können, was es ist. Es scheint schon offensichtlich, warum diese Tendenz besteht, diese Worte zu benutzen. Aber sie weisen letztlich auch immer wieder auf was hin, was nicht gesagt werden kann und auch was nicht erfahren werden kann. Also wenn diese Begrifflichkeit zum Beispiel bedingungslose Liebe benutzt wird, dann geht es sehr viel mehr um das Bedingungslose, also das Allumfassende sozusagen, das dann noch obendrauf als Liebe bezeichnet wird und nicht um irgendeine erfahrbare Form von Liebe oder irgendeine Erfahrung, die Liebe genannt werden kann oder ein Gefühl oder einen Zustand oder so. Also völlig unpersönlich. Etwas, was nicht erfahren werden kann. Und damit ist es nur wieder ein vages Deuten auf etwas, das sowieso nicht erfasst werden kann.
Allumfassend kann wahrscheinlich auch missverstanden werden, oder? Was wird da umfasst und so weiter?
Ja, einfach, also auch das ist wieder nur eine sprachliche Annäherung. Nichts außen vor sozusagen. Also nichts, was irgendwie aus dem, was ist, jetzt getrennt wäre oder da nicht mit inklusive wäre, also sozusagen all inclusive. Aber auch das ist, ja, erfasst es sprachlich nicht umfassend, weil es einfach nicht sprachlich erfasst werden kann. Es ist dann nur eine Annäherung, die letztlich aber scheitern muss.
Da kann der Verstand eigentlich immer nur aufgeben, oder? Also
ja, der Verstand ist, Der Verstand ist gar nicht gemacht, um das zu erfassen. Der Verstand ist dazu da, also die Funktion des Verstandes sozusagen ist analysieren, Muster erkennen, Rückschlüsse ziehen, Schlussfolgerungen ziehen und so weiter, sich immer wieder zu orientieren auf der Zeitlinie und scheinbar Dinge zu kontrollieren. Das ist also das, wovon hier gesprochen wird, ist nichts, was durch den Verstand oder selbst durch ein Gefühl erfasst werden könnte. Es ist einfach
auch nicht durch die Körpersinne, auch nicht durch die Sinne.
Es ist einfach nicht erfahrbar.
Hast du ein Körpergefühl noch? Also ich kenne das von mir manchmal, dass kein Körpergefühl da ist, weil das irgendwie, naja, so. Ist da bei dir ein Körpergefühl oder?
Also wenn ich hier, also wenn die zwei Finger auf den anderen Finger drücken, so dann klar.
Ja.
Das, also so gesehen ist da ein Körpergefühl in jedem Fall. Es ist nicht so, dass ich dieser Körper bin, der hier den Körper steuert oder der den Körper besitzt oder sozusagen, sondern es ist einfach ein sozusagen leerer Körper, der Empfindungen haben kann, aber die Empfindungen stehen sozusagen für sich. Da ist keine Instanz, die diese Empfindung, der diese Empfindung widerfährt, sozusagen.
Dadurch kommt das Leere vielleicht zustande, oder? Weil er einfach, oder kommt nicht zustande?
Ja, es ist einfach diese Leere, genau. Es ist einfach diese Leere, in der Empfindungen aber auftauchen. Angenehme Empfindungen, schmerzhafte Empfindungen, was auch immer, die ganze Palette.
Gedanken.
Gedanken, klar, Gefühle.
Und ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du ja auch eine Arbeit oder so. Hat sich da irgendwas geändert? Vom Gefühl her, also wie du arbeitest oder mit den Kollegen oder ich weiß ja nicht.
Nicht wirklich. Also man müsste die natürlich wieder fragen, aber ich würde davon ausgehen, dass sie keine Veränderungen bemerken und selbst von hier aus kann keine wirkliche Veränderung identifiziert werden. Das Gleiche, das, was schon gesagt wurde, halt das, was auch immer geschieht, egal ob es jetzt Arbeit, Beziehung oder was auch immer ist, also diese Fragen drehen ja letztlich immer wieder und wie ist es denn in diesem Lebensbereich oder in diesem Erfahrungsbereich, letztlich immer wieder der Versuch, das irgendwie dann doch greifen zu können. Und dann leider, also ja, fast leider kann ich da immer nur die gleiche Antwort drauf geben. Also wir können den Kontext beliebig austauschen. Da widerfahren, also gibt's Dinge, die scheinbar geschehen und die auch mit Gedanken und Gefühlen und so weiter. Und das ist einfach das, was geschieht. Und vorher war es vielleicht mehr noch, dass das Ich eben Dinge dann aus dem, was geschieht, aufgreift, um sie zu Geschichten zu verweben und damit weiß, was da geschieht. Und das ist eben, ja, das so, das fließt einfach eher widerstandslos durch.
Ich hätte auch noch mal eine Frage. Und zwar, wie kommt es denn, also diese Unterschiedlichkeit zustande von diesen ganzen Antworten, also dass man Lehrer in Anführungszeichen hat, die eben sagen, dass Gedanken aufhören, dass Gefühle immer weniger werden, dass es verschiedene Zustände von Erwachtsein gibt und dann, oder dass auch verschiedene Worte für Dinge verwendet werden und verschiedene Antworten kommen und dann gleichzeitig, ja, diese verschiedenen Erfahrungen.
Das ist eine gute Frage. Die Grundannahme hinter der Frage wäre, dass es am Ende aber eine letztendliche, sozusagen einheitliche Wahrheit geben muss, die dann gefunden werden kann. Und was dann wiederum suggeriert, dass ja alle, die dann irgendwie kommunizieren oder vermitteln, dass da irgendwas erreicht wurde oder weggefallen ist oder wie auch immer, ja letztlich eigentlich alle genau das identisch Gleiche beschreiben müssten. Und das wäre halt die Annahme, dass ja am Ende eine letztliche allgemeine Wahrheit hinter allem stecken müsste. Was ja manche auch tatsächlich sehr konkret so suggerieren. Da kann ich nichts zu sagen, außer dass offensichtlich ist, dass sowas wie Wahrheit einfach, also letztlich auch eine Art Konzept ist. Also auch das, was hier geteilt wird, hätte jetzt niemals den Anspruch irgendwie auf absolute Wahrheit oder so, sondern es kann einfach nicht gewusst werden. Es ist einfach ein grenzenloses Mysterium. Und es ist tatsächlich interessant, dass manche tatsächlich vorgeben, dieses Mysterium irgendwie jetzt zu wissen oder zu erkennen oder einen Weg dahin zu beschreiben. Das ist tatsächlich faszinierend und vielleicht ganz, also ja, auch interessant. Keine Ahnung, habe ich keine Antwort drauf.
Aber das hieße ja dann im Umkehrschluss, dass Erwachsein auch eine Erfahrung ist, also wo man, weißt du, wie ich meine?
Weil ja, es ist halt eine spannende Frage, da wo dieses Erwachen sozusagen vorgegeben wird und daraus dann aus der Erfahrung heraus, wie die Frage ganz am Anfang von Wolfgang, dass es da Meister gibt, die sagen, es sollte dann so und so lange gewartet werden, also die dann eben scheinbar ja die Illusion durchschauen oder wie auch immer man das beschreiben möchte, scheinbar die Erleuchtung erlangt haben und dann aber irgendwie einen Weg dahin daraus ableiten. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Aus einer gewissen Logik heraus könnte man jetzt die Geschichte hypothetisch stricken, dass einfach das, was Sie glauben, was in Ihrer Geschichte dazu beigetragen hat, dass Sie daraus den Rückschluss ziehen, dass das irgendwie ein allgemeingültiger Weg sein könnte, den Sie dann vermitteln. Es ist ein Mysterium, keine Ahnung. Hier ist offensichtlich, dass da nichts, also nicht mehr zugesagt werden könnte, was dazu beigetragen hat, als wenn überhaupt und eigentlich nicht mal das, einfach alles, was im Leben dieses Körpers stattgefunden hat, scheinbar stattgefunden und scheinbar nicht stattgefunden hat, irgendwie dazu beigetragen haben müsste. Aber das ist ziemlich absurd. Also es ist sehr, sehr viel naheliegender. Es kann einfach nicht gesagt werden. Es kann einfach keine logischen Rückschlüsse geben. Und das hatten wir auch bei dem letzten Gespräch schon so ein bisschen. Und die Frage kommt auch sonst schon mal. Immer da, wo Lehren vermittelt werden, vermitteln die Lehrer sozusagen ja indirekt, dass es eben diesen Weg gibt und wenn alles richtig gemacht wird, dann am Ende auch ja sozusagen die Belohnung oder die Erleuchtung oder was auch immer, das Ergebnis kommt sozusagen. Und es ist doch interessant, dass eben das für manche zu funktionieren scheint und für andere nicht und dass manche sich auf den Weg dieses oder jenen Lehrers begeben, dem 20 Jahre folgen und gefühlt nirgendwo sind, zwar ganz viel Veränderung möglicherweise, scheinbare Veränderung erlebt haben, und dass andere, die dem gleichen Lehrer viel kürzer gefolgt sind oder einem ganz anderen Lehrer gefolgt sind oder überhaupt niemals irgendjemandem gefolgt sind, einfach dieses spontane Erkennen hatten und sich niemals für Spiritualität interessiert haben, dass es da geschieht. Das ist irgendwie interessant und das scheint irgendwie darauf hinzudeuten, dass es eben diesen sicheren Weg nicht gibt. Es gibt allerdings scheinbar ganz, ganz viele Wege, die dazu führen, die Erfahrung zu verändern. Zum Beispiel mehr in die Stille zu kommen oder in die scheinbare Gedankenlosigkeit oder was ist nicht, also es gibt ja so und so endlos viele Praktiken und natürlich haben die scheinbar häufig auch, man könnte sagen, psychosomatische Effekte. Therapie ja auch. Also es gibt ja jetzt wahrscheinlich hunderttausende Menschen, die unterschreiben würden, dass eine Therapie ihnen geholfen hat zu einer besseren Erfahrung. Na, also nichts falsch damit.
Aber letztlich gibt es dann ja schon immer wieder so Punkte, die dann sich doch immer wieder überschneiden. Auch das, was jemand erzählt von Erwachtsein und wie es vorher war. Ja, dass es ja doch immer wieder irgendwie Parallelen gibt. Und ich finde auch, dass wenn man die Energie spürt, dass da was, also so wie du das beschreibst, auch dass da einfach was so nicht mehr was damit macht, was da passiert. Mhm. Und das scheinbar ist ja dann doch irgendwie was, das ist irgendwie komisch.
Scheinbar ist da definitiv was und das ist, wo wir eben waren, durch diese scheinbare Erfahrung von hier drin, ich bin real, entsteht synchron sozusagen die Realität in allem anderen, also das Reale in allem, was erscheint, wo ja dann bei dem Durchschauen erkannt wird, so okay, das ist nur eine Illusion gewesen und damit auch das Reale in allem anderen sozusagen. Und deswegen, also solange da das Gefühl ist von das hier ist real, wird automatisch in allem anderen auch immer was Reales gefunden sozusagen. Und das ist aber Teil der gleichen Illusion, eben dieser scheinbaren Trennung. Und diese Frage spiegelt letztlich auch einfach diesen klassischen Loop des Ichs wieder, Muster erkennen zu wollen. Also sich verschiedene Lehren anzuschauen, sich verschiedene Lehrer anzuschauen und dann da drin irgendwie Orientierung zu finden. Ja, was widerspricht sich da? Was ist da die Gemeinsamkeit? Oh ja, da ist was in Resonanz, das habe ich auch da schon mal gehört. Und dann glaubt es ich, da was zu finden, was eben Substanz hat und glaubt der Sache ein Stückchen näher zu kommen. Und das ist einfach Teil dieses, ja, man könnte sagen, Spiels des Ichs.
Dann wäre es ja am besten, man setzt sich einfach hin und sagt, ich weiß es nicht. Und weil letztlich ist es ja dann, hinter der Frage steckt ja immer ein, ich weiß es nicht.
Ja, und genau, und das kann das Ich aber niemals sozusagen zulassen. Also das Ich möchte dann gerne, wie gerade deine letzte Frage, dann wäre es ja am besten, das Ich möchte dann immer wieder eine Schlussfolgerung ziehen. Okay, aber dann weiß ich dann ja jetzt etwas, was ich tun kann. Nämlich mich hinsetzen und einfach nichts tun oder einfach alles annehmen. So als könnte das Ich das auch noch wirklich tun. So, und das ist eben, es gibt nichts, was das Ich tun kann. Und da sind wir bei dem Punkt der absoluten Hoffnungslosigkeit für das Ich und auch teilweise dann vielleicht der Frustration, die dadurch entstehen kann, in Konfrontation mit dieser Aussage. Es gibt einfach nichts, was getan werden kann. Nicht, weil es da nichts gibt, was getan werden kann, sondern weil da kein Ich ist, das etwas tun könnte.
Und doch ist es irgendwie Gesundheit. Und doch ist es irgendwie selten, dass Leute, die sich gar nicht mit diesem Thema gewidmet, also gar nicht diesem Thema gewidmet haben, dann irgendwann erwachen. Meistens haben sie sich ja doch irgendwie damit beschäftigt. In welcher Form auch immer.
Vielleicht ist das ein Blasenphänomen. Also wissen wir, bei wie vielen Menschen, die sich nie mit solchen Themen auseinandergesetzt haben, es passiert und die nicht drüber sprechen? Also es gibt einige Sprecher, das habe ich schon öfters gehört, die sagen, dass ihnen einige Leute bekannt sind, die sich nie für Spiritualität oder Religion interessiert haben, die dieses spontane, unpersönliche Erkennen hatten und bei denen nie der Impuls auftaucht, irgendwie auch nur ansatzweise darüber zu reden. Also das heißt, das würde einfach nicht sichtbar sozusagen. Was sichtbar wird, ist halt da, wo die Impulse sind, das zu teilen. Und meistens wird es ja dann in Feldern, also es wird eine Geschichte geteilt, wo eine gewisse Rezeption sozusagen dafür ist und dann sind wir automatisch in der Blase. Aber es ist nur eine Geschichte natürlich.
Das heißt, selbst wenn so eine Frage auch auftaucht, die rein sachlich ist im Alltag, wie beispielsweise, wann fährt der Zug, ist da noch dieses Bedürfnis des, also kommt dazu noch ein Gefühl des Wissenwollens oder ist das nur eine Frage, die auftaucht, geklärt wird oder nicht und einfach wieder auftaucht und wieder abtaucht?
Das ist dann einfach das, was geschieht. Also wenn da dieser scheinbare Plan ist von dem Zug zu kriegen, dann taucht da quasi automatisch die Frage nach der Uhrzeit oder dem Fahrplan auf und die Information kann zeitig genug gefunden werden oder auch nicht und der Zug wird genommen oder auch nicht und es könnte selbst sein, dass wenn der Zug verpasst wird sozusagen, dass da kurz eine kleine Frustration auftaucht, aber sozusagen für niemand. Also keine Riesengeschichte von ach, jedes Mal verpasse ich den Zug, sondern einfach nur, okay, jetzt muss ich anrufen, weil jetzt findet dieses oder jenes nicht statt, weil ich da nicht ankommen werde und dann ist das einfach das, was es ist. Aber da, also würde ich keinen großen Unterschied beschreiben wollen im Sinne von vorher, nachher. Sowieso alle Vorher-Nachher-Geschichten sind sehr, sehr irreführend, weil es letztlich kein Vorher-Nachher gibt.
Das heißt, wenn die Frage auftaucht, ist da noch so ein Gefühl davon, ich muss die Frage klären oder ist es nur ein Auftauchen?
Es ist einfach ein Auftauchen. Ja, also dieses Ich-Gefühl ist da nicht da. Und wegen, warum das jetzt für mich wichtig ist oder dass ich da was richtig oder falsch machen könnte oder so, sondern das ist einfach das, was geschieht.
Wir haben eben über Zug bekommen, gesprochen, aber du bist mehr Autofahrer, oder?
Ich bin hier, wo ich lebe. Tatsächlich ist eine ländliche Gegend. Hier gibt es nur sehr, sehr wenig Züge und zum Beispiel für die Arbeit, da fahre ich in der Regel mit dem Auto hin, ja.
Okay. Aber wo du wohnst, das gehört nicht mehr zur Eifel, ne? Oder doch noch?
Es ist am Fuße der Eifel, doch. Es gibt ja also deutsche Eifel, belgische Eifel und also in der Schule, in der ich arbeite, die liegt mitten in der belgischen Eifel. Und Olpen ist quasi, gehört offiziell nicht zur Eifel, aber liegt am Fuße der Eifel. Und ich fahre dann über das Hohe Venn in die Eifel, in die belgische Eifel rein zum Arbeiten, ja.
Das heißt, du kriegst auch die klimatischen Bedingungen der Eifel mit, also mit Schnee im Winter und so weiter. Und relativ viel Regen von der Nordsee.
Absolut. Ja, und viel Wolken, die da hängen bleiben, weil es halt so, also ein Hochmoor ist. Es ist gleichzeitig auch der höchste Punkt von Belgien, aber noch nicht mal ein Hügel. Das ist einfach so eine Hochebene. Ein Hochmoor halt mit knapp 700 Metern. Und da bleibt auch ganz oft dann eben die Wolkendecke hängen. Und es gibt da sehr eine große Vielfalt an Wetterphänomenen zu erleben. Das ist ja schon schön. Und Touristenfluten dann manchmal, wenn Schnee fällt.
Aus ganz Belgien oder was?
Teilweise aus ganz Belgien, ja, definitiv.
Und Holland, die haben ja auch keine Berge.
Und Holland teilweise auch, ja, ist ja auch, also hier die Grenze relativ nah. Und also jetzt Corona-bedingt in den letzten Wochen haben sie an manchen Wochenenden das Hohe Venn komplett gesperrt, weil der Andrang so hoch war, dass einfach erstmal das Naturschutzgebiet gelitten hat. Und dass auch irgendwie irgendwelche Regeln nicht angemessen eingehalten werden konnten, scheinbar. Und
ja. Mir ist noch eine Frage gekommen. Während du arbeitest, läuft das Arbeiten auch einfach ab oder können zum Beispiel noch so Gefühle auftreten wie Druck, ich muss das jetzt schaffen oder oder Gedanken, wenn ich das jetzt mich nicht beeile, dann? Oder ist es wirklich nur noch ein stilles Ablaufen und Zuschauen?
Also es ist nicht weniger oder mehr still als vorher sozusagen. Es ist einfach auf eine gewisse Art unpersönlich. Also es ist gleich. Es kann schon sein, dass auf einmal ein auf die Uhr schauen stattfindet und bis der Zeiger da ist, müsste ich ja eigentlich noch. Aber das ist einfach dann, und dann vielleicht ein Aufstehen, Türe schließen, um konzentrierter arbeiten zu können. Aber das ist einfach dann sehr unpersönlich, das, was geschieht. Also da ist dann keine innere Geschichte von, oh Gott, was, wenn ich nicht fertig werde, kriege ich Ärger und ich habe ja da schon öfters Ärger bekommen oder wie auch immer. So, also da ist dann keine persönliche Geschichte dazu, sondern einfach, ja, das, was geschieht, so.
Also dieses Ich in den Gedanken bewirkt dann kein weiteres Gefühl mehr oder kein geht noch mit viel mehr in Resonanz sozusagen.
Genau, da ist kein Ich in den Gedanken mehr so. Da ist einfach das Unpersönliche von, oh, es ist Zeit, tatsächlich, also jetzt der Sprache halber, sollte ich mich dann mal beeilen oder so, aber letztlich völlig unpersönlich.
Und bewirkt dieses Ich dann noch ein Ich-Gefühl im Körper? Nein.
Nee, das ist ja, das ist, was glaube ich manchmal mit dem energetischen Shift bezeichnet wird. Ich finde das schon ein sehr großes und auch zu irreführende Bezeichnung. Aber es scheint, dass dieses Ich bin real in diesem Körper hier einen energetischen Part zu haben, sozusagen, der aber nicht wahrgenommen werden kann, solange er sozusagen scheinbar da ist, sondern eher durch das Erkennen, dass es nicht real ist, mag so wie ein Erkennen sein von, dass es auf einmal nicht mehr da ist. Aber das ist von der Beschreibung her sehr, sehr dünnes Eis. Also es ist einfach offensichtlich, dass da kein Zentrum ist, auch kein energetisches Zentrum. Und vorher hätte das Ich darauf geschworen, dass es definitiv da ist und fühlbar ist. Und ja klar, kann ich meiner selbst gewahr sein und insbesondere in der Stille ganz klar wissen, spüren, ich bin. So. Nichts davon.
Und ist dieses, also dieses Ich bin, das hat ja so ein, löst ja ein bestimmtes Gefühl aus. Also ich merke das genau, wovon du jetzt auch gesprochen hast, ich bin da. Wenn ist dieses Gefühl immer noch da, nur dass diese Assoziation mit dem Ich nicht mehr da ist, oder ist dieses Gefühl wirklich weg?
Das Gefühl ist so nicht da. Also das Gefühl und diese mentale Attribution ist wie das Gleiche sozusagen. Und es ist diese scheinbare Bewegung von Prozess und suchen, wissen wollen, verstehen wollen und so weiter. Das ist also nur der Sprache halber beleuchten wir das gerade wie unterschiedliche Elemente des gleichen Phänomens. Es ist aber nur eine kläglich scheiternde sprachliche Annäherung ein und desselben. Also es sind nicht, dass das Phänomen verschiedene einzelne Aspekte hat und aus diesen zusammengebaut ist sozusagen, sondern es ist gar nicht da, es ist einfach nicht existent. Es scheint eine gewisse Funktionsweise zu haben und alles, was dazu gesagt werden kann, ist dann immer nur eine Beschreibung aus einer anderen Richtung, die aber letztlich versucht, irgendwas zu beschreiben, was tatsächlich nicht real ist. Und deswegen ist das ja ein bisschen wie ein Eiertanz, der nur schief gehen kann letztlich. Also ja, da ist kein körperliches Gefühl von Ich bin, selbst wenn das Ich vorher darauf geschworen hätte, dass es real ist. Und es kann nicht eindeutig gesagt werden, ja, aber vorher war da ganz klar das Gefühl und jetzt ist es nicht mehr da. So, das kann eigentlich so nicht gesagt werden.
Fühlen sich dann so Gefühle wie Frustration, Angst oder Wut auch anders an als vorher, weil letztlich versteckt sich da ja auch immer so ein bisschen dieses Ich drin. Mhm. Manchmal.
Ja. Also diese Gefühle so wie Wut, Frustration, Freude, vielleicht auch Traurigkeit oder auch vielleicht eine Angst, die tauchen nach wie vor einfach auf. Und als Geschichte könnte man sagen, sie fließen ohne Widerstand einfach durch sozusagen und das Ich greift sie auf und strickt daraus halt weitere Geschichten oder glaubt es wieder zu erkennen als, ach ja, das bin ja ich oder das ist ja dieses oder jenes, glaubt halt zu wissen, was vor sich geht oder glaubt zu erkennen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass irgendwie geheilt oder verändert werden muss. Was vielleicht gesagt werden könnte, ist, dass jetzt auf das Gefühl von Angst, dass das tatsächlich, also Ängste, die aufgrund von Geschichten halt so entstehen, dass die auch nicht mehr auftauchen. Also eine Angst könnte jetzt nur noch bestehen, wir hatten letztes Mal einfach durch eine unmittelbare Gefahr für den Körper oder so, dann gibt es sicherlich einen Angstreflex. Aber Angst, mit Geschichten von, in welcher Welt leben wir, wohin entwickelt die Gesellschaft sich oder solche also Ängste, die aus Geschichten entstehen, die sind halt mit dem Erkennen, dass die Geschichten halt nur Geschichten sind und keine reale Substanz hat, haben halt solche Ängste auch den Nährboden sozusagen verloren und keine Substanz mehr.
Das heißt, es müssten ja auch Gefühle wie Widerstände verschwinden.
Ja, Widerstände, die mit solchen Geschichten zusammenhängen, die lösen sich schon auf, ja. Scheinbar. Aber es könnte schon noch Widerstand, wie eben, also wenn jetzt jemand auf eine gewisse Art irgendwie als bedrängend empfunden wird oder so, dann würde schon auch noch ein Widerstand empfunden oder wird auch schon noch ein Widerstand empfunden. Aber so Widerstände zu den scheinbar realen Geschichten, tatsächlich fallen gleichzeitig weg mit dem Erkennen, dass diese Geschichten halt nur Geschichten sind und bar jeglicher realen Substanz.
Oder Widerstände, die nicht in dem Moment sein, wie nicht in dem Moment sein können oder mit bestimmten Gefühlen nicht sein können, sowas, ne?
Ja, das ist spannend, was du da gerade sagst. Genau das nicht, weil auch offensichtlich ist, dass es kann, also wenn wir mal das Wort in dem Moment oder das Wort jetzt heranziehen würden, dafür, um das zu verdeutlichen, dann ist einfach offensichtlich, dass es kein Nicht im Jetzt geben kann. Also kein Nicht im Jetzt sein geben kann. Und viele Praktiken suggerieren ja doch, du kannst den Gedanken abwesend sein und dann bist du nicht im Jetzt sozusagen. Aber das ist das, was geschieht. Jenseits von Vergangenheit, Zukunft, Jetzt. Also da gibt's einfach kein das ist dann das, was es ist und das ist nicht das, was es ist, was häufig suggeriert wird, sondern das ist das Allumfassende, alles ist da drin. So, es gibt da nichts, was da irgendwie außen vor sein könnte. Oder was da nicht richtig oder nicht ganz sein könnte. Oder nicht ganz dies sein könnte. Oder ein bisschen weniger dies und das ist ein bisschen mehr dies. Nö, das ist... immer alles ganz das, was ist, sozusagen.
Nur sowas wie Morden oder sowas wäre nicht mehr möglich.
Wäre jetzt eine Geschichte. Vielleicht ist es nach wie vor möglich. Okay. Also hier ist es vorher nie geschehen und könnt jetzt sagen, als Geschichte, vielleicht, wahrscheinlich wird es auch nicht passieren, aber da würde ich jetzt keinerlei Zusammenhang vermuten. Das wäre wieder was das ich glauben möchte, dass, wenn dann alle Menschen diese Erkenntnis sozusagen haben, dann ist die Welt eine bessere und dann gibt es diesen Frieden. Das ist aber alles nur Teil der Geschichte des Ichs, das nach etwas Höherem oder Besserem strebt. Das kann auch nicht gewusst werden, ob das irgendwie jetzt kollektiv dann, wie sich das äußern würde. Das ist, dann sind wir wieder im Reich der Geschichten.
Das heißt, auch Aura und all diese Dinge sind ja letztlich dann auch alles nur Geschichten.
Ein Stück weit ja, es ist halt das, was geschieht oder was scheinbar erscheint. Also da würde ich jetzt nicht sagen, das ist alles komplett Illusion und damit irgendwie jetzt falsch oder nicht richtig oder nicht real oder so. Was klar gesagt werden kann, ist das, was sich selbst für ein Ich hält, ist ganz klar nur eine Täuschung sozusagen, eine Illusion, also nicht real. Alles andere ist einfach das, was scheinbar erscheint oder geschieht. Und da sind wir wieder ganz am Anfang, weder real noch irreal oder beides gleichzeitig, also jenseits davon. Es ist einfach das, was geschieht und das kann nicht gewusst werden. Und wenn da ein Körper ist, der scheinbar eine Aura sieht, dann ist es das, was geschieht. Und da, also, ist jetzt nichts richtig oder falsch mit, oder dass jetzt hier so eine Aussage wäre von, das ist dann alles Quatsch oder so, nö. Das ist einfach das, was scheinbar geschieht, ja.
Man weiß nicht, ob es real ist oder nicht, sondern ist das, was jetzt gerade wahrgenommen wird.
Ist das, was jetzt gerade scheinbar geschieht, ja. Also in dem Fall, wo jemand oder beziehungsweise ein Körper das dann wahrzunehmen scheint, ja. Die Einbettung in die Geschichte von, aber es ist hilfreich, eine Aura lesen zu können oder daraus Rückschlüsse ziehen zu können für den jemand, das wäre dann die Geschichte, die da oben drauf kommt, von das Ich ist wieder auf dem Weg nach etwas Besserem und sucht halt überall nach Greifbarem, das es dann verwerten kann auf diesem Weg sozusagen.
Über Kausalitäten zu erstellen.
Genau. Ja.
Ja, ich habe keine Fragen mehr. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist.
Also im Moment nicht. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, ein paar Wochen oder so. so jetzt gerade. Nicht so.
Okay. Ja, aber sollen wir so lange in Stille hier bleiben?
Hier sitzen jetzt ein paar Wochen.
Interview ohne Bewährung.
Ja.
Lino, du möchtest noch so über was sprechen, oder?
Da gerade kein Impuls oder kein Bedürfnis. Und also es scheint, als dreht es nach einer gewissen Zeit dann auch scheinbar im Kreis, weil einfach nicht wirklich viel gesagt werden kann sozusagen, und dann erschöpft es sich scheinbar möglicherweise nach einer gewissen Dauer erstmal wieder, scheinbar. Hier ist kein Bedürfnis, noch irgendwas zu teilen.
Die Fragen, die laufen alle darauf hinaus, was verstehen zu wollen, was man nicht verstehen kann oder was der Verstand eh nicht packen kann.
Genau.
Was aber alles okay ist.
Absolut. Das ist, ich meine, manche nennen das sogar, das ist der kosmische Joke sozusagen, der kosmische Witz, dass da so scheinbare Ichs um ein Phänomen herumtanzen, das aber gar nicht existiert, und daran ist nichts falsch, und es gibt da nicht, das eine ist besser als das andere oder das vorher oder das nachher oder das mit oder das ohne. Es ist einfach Teil dieser absolut mysteriösen Sinfonie, in dem alles irgendwie scheinbar drin ist und gleichzeitig nichts.
Vor kurzem habe ich irgendwo gehört, dass eigentlich reichen würde, ja und danke. Und das ist sofort das. Würdest du das auch so sagen? Also wenn es wirklich möglich ist, ja und danke. Das ist dann sofort das, was bei dir ist.
Es ist nicht mal ein Ja und eigentlich auch nicht mal ein Danke, aber es klingt, so auf einer poetischen Ebene klingt sehr, sehr schön und sehr, sehr einfach. Und das ist eigentlich, was das Ich am allerliebsten hat, ist schöne, griffige Formeln. Am besten keine langen, komplexen Theorien oder Praktiken, sondern etwas, was schön knapp, einfach und griffig erscheint und leicht anzuwenden. Und dafür klingt das Ja, danke, absolut perfekt. Und dazu aus einer gewissen Perspektive poetisch halt auch sogar noch schön irgendwie. Aber es ist am Ende dann doch auch leer, weil es da kein Ich gibt, das zu irgendetwas Ja sagen kann. Und das auch letztlich, ja, dann, also nicht, dass nicht schon auch...
Auch nicht kann vielleicht, oder? Weil wenn es wirklich Ja zu dem, was jetzt hier da ist, dann kann gar kein Ich mehr bestehen. Also aus meiner Sicht.
Es könnte also gesagt werden, dass das, was ist, ein grundsätzliches, fundamentales, allumfassendes Ja ist. Aber dann eben für niemand und von niemandem. So könnte man es vielleicht sagen, ja. Und dann ist das Ja aber dann wieder ein Wort wie Liebe oder Mysterium oder was auch immer. Aber ja, so könnte man es auch sagen.
Eigentlich ist es ein gar nichts, gell? Oder?
Ja.
Eigentlich ist es gar nicht in Worte zu fassen, aber es ist okay, es zu versuchen, ne?
Das ist kein Ding. Also im Englischsprachigen wird das ja sehr, sehr häufig benutzt, dieses Nothing. Nicht nur Nothing, sondern Nothing. Also kein Ding, kein Etwas, kein Objekt, nicht mal ein abstraktes Objekt. Also es ist nichts, was irgendwie existiert als solches, als greifbares Objekt oder als Etwas. So, und ja.
Okay, dann danke ich dir fürs Interview.
Ja, vielen Dank.
Danke euch.
Danke.
Angenehme Runde auf jeden Fall. Danke und euch noch einen schönen Abend auch dann.
Ja, einen Abend. Danke für deine unermüdlichen Antworten, obwohl es dich dann irgendwann im Kreis dreht. Danke.
Gerne, gerne.
Aber das ist ja dann vielleicht auch der Kern, wenn es sich eben im Kreis dreht. Dass das eben auch, ja, das verdeutlicht.
Das ist ganz kurz zum Abschluss, ja, das ist, warum, also das bin ich jetzt nicht der Erste, der darauf gekommen ist, aber die Webseite heißt ja dancing-emptiness.com, und das haben schon viele andere vor mir benutzt und das ist auch, tut gar nichts zur Sache. Aber hier war einfach irgendwie eine Resonanz dazu. Es ist diese tanzende Lehre oder diese Lehre, die tanzt sozusagen. Und das ist das mit dieser Kreisbewegung sozusagen. Es ist letztlich eine Lehre und poetisch ausgedrückt, wenn man halt sagen, ja, und vielleicht auch ein Tanz. Aber ist natürlich auch wieder nichts, was das jetzt irgendwie endgültig beschreibt, sondern einfach nur vielleicht ein bisschen Poesie. Ja.
Okay.
Alles Gute euch.
Ja, alles Gute. Guten Abend.
Gleichfalls.
Ciao.
Tschüss.